dir auch gesagt, im Moment ist da schon ein bisschen ein Trend, ein Umschwung, dass viele junge, vor allem Männer, finden eben wieder zurück zum Glauben, auch wie ich, weil sie eben gesehen haben, die Welt, was kann sie bieten, aber es erfüllt das Herz nicht, so wie das Gott kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Generationengespräche. Vielen Dank, dass ihr letztes Mal so zahlreich eingeschaltet habt. Wir hatten ja in der letzten Folge am Ende angeteased, dass wir diese Folge ein bisschen anders machen. Und zwar wollten wir eine Debatte machen und ein Thema nehmen, wo wir nicht der gleichen Meinung sind. Aber durch ein aktuelles Thema haben wir uns entschieden, das zu verschieben. Und wir wollen heute darüber reden, über den Tod des Papst Franziskus, der ja am Montag gestorben ist. Ruhe in Frieden, Papst. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen da reingehen, was das jetzt genau bedeutet, was der Vatikanstaat überhaupt ist, für Leute, die da auch nicht so drin sind, wie der neue Papst gewählt wird und generell ein bisschen eine Diskussion führen über ja, Religion und Kirche, da ein bisschen die Unterschiede und unsere Meinungen einbringen.
Ja, hallo aus meiner Seite. Vielen Dank, seid ihr wieder dabei. Wie gesagt, am Montag ist der Papst Franziskus gestorben. Darum haben wir dann entschieden, wir diskutieren heute oder ein bisschen über die christliche Religion, über eigentlich die Institution Kirche. Was sehr interessant ist, wie sicher alle wissen, ist der Papst eigentlich der Oberhaupt eines eigenen Staates. Und das ist der Vatikanstaat.
Ja, der Status und auch der ganzen Religion, des ganzen Christentums.
Genau, also ja. Er hat zwei eigentlich Oberhaupt des Staates, aber auch der Religion. Und vielleicht, ich möchte da nur kurz mein Eingang, was ist eigentlich der Vatikan? Ja. Was ist der Vatikanstaat? Es ist der kleinste Staat auf der Welt.
Jawohl.
Man muss sich das so vorstellen, in Rom, die da noch nicht waren, hat es eine Fläche von ungefähr 700 Meter auf 700 Meter.
Ja.
Ist ein Staat und dieser Staat ist wirklich so eigenständig. Man muss auch sagen, wie ist es organisiert? Eigentlich ist es eine Monarchie, kann man da so sagen. Ja. Es ist kein König, aber es ist ein Papst, der da als Oberhaupt da fungiert. Und wer lebt da? Im Vatikanstaat leben ungefähr 800 Personen.
Ja, okay.
Dazu kommen noch die Schweizer Garde.
Die kommen dazu?
Die sind in diesen 800 ungefähr dabei.
Oder?
Hat ja nicht eine eigene Armee, aber die Schweizer Garde ist eigentlich da, die Bewacher des Papstes. Hm. Ist eine lange Geschichte, wieso wir Schweizer da in Rom sind beim Papst, da gehen wir heute nicht mehr ein.
Aber ich glaube, weißt du das?
Ha?
Weißt du das?
Wann?
Wieso?
Weil, kannst du sagen?
Ich weiß nicht, wieso.
Nein, also es ist eigentlich es kommt auch von ganz früher, die Schweizer waren früher sehr viele Söldner. Mhm. Und das kommt von daher und wurden dann entsandt auch da, um den Papst zu bewachen, zu beschützen. Und wir können das einmal dann nachlegen, ja. Was das bedeutet. Vielleicht kannst du dann auch eine Karte da zeigen, wo eigentlich der Vatikanstaat in Rom da ist. Das ist noch
ja, sehr, eigentlich, also für die Zuhörer ist ja eigentlich mitten in Rom.
Ja, da wo die St. Peterskathedrale ist, ja. Der Platz, wo jetzt ja auch alle beten und da auch viele, viele Ansprachen vom Papst da stattfinden, viele Messen stattfinden. Natürlich ist jetzt da auch ein Thema, ist natürlich die Sixtinische Kapelle. Wer da mal gewesen ist, ist sehr eindrucksvoll. Vatikanstadt hat enorme viele Kunstgüter. Wahnsinn, was da auch in der Kathedrale ausgestellt ist, wie das aussieht, extrem viel Architektur und Gemälde und so weiter und so fort. Aber vielleicht wichtig noch, Vatikanstaat hat, wie eigentlich jeder Staat hat eine eigene Exekutive. Der Papst mit seinen seinen Kardinälen, die eigentlich diesen Staat führen, und hat eine Judikative, also eine gesetzgebende Institution. Das heißt also, sie urteilen auch über Vergehen im Vatikanstaat. Ja. Wenn es dann um große Geschichten geht, wie zum Beispiel die ganz großen Themen Missbrauch, da holen sie natürlich andere Gerichte noch dazu, weil das ja nicht genügt. Und es ist schon noch interessant, wie die ganze Verwaltung stattfindet. Der Vatikanstaat hat eine eigene Bank. Das ist auch noch interessant. Die Bank heißt Institut für religiöse Werke. Okay. Ja, also auf Italienisch lese ich da Istituto per l'opere di religione. Eine Bank, das Vermögen dieser Bank wird ungefähr auf 5 Milliarden geschätzt.
Wird geschätzt?
Ja, es gibt schon aber ungefähr 5 Milliarden. Da können, ich sage jetzt Priester oder Personen, die mit der Kirche was zu tun haben, können eigene Bankkonti da eröffnen.
Ja.
Und natürlich, wenn eine Bank Geld entgegennimmt, dann muss sie auch Geld leihen, sonst geht es ja nicht auf. Mhm. Und das Geld wird ja auch geliehen für viele Sachen. Sehr viele Fonds gibt es da, das heißt Gelder, die da einbezahlt werden für Zwecke. Und wichtig ist auch noch eine andere Sache, ist natürlich, die Vatikan, die Bank, verwaltet sehr, sehr viele Immobilien.
Ja.
Wahnsinnig viel. Also das heißt, da kommt nicht so viel Ertrag raus, weil sie vermietet auch diese Immobilien zu sehr günstigen Konditionen, da ist auch zu marktüblichen Konditionen. Aber die Bank macht ungefähr pro Jahr, sagen wir mal, im Schnitt 50 Millionen Euro Gewinn.
Ja.
Im Schnitt, vielleicht mehr, mal weniger. Und der Vatikanstaat macht Verluste, hohe Verluste, auch in diesem Rahmen. Und es ist ja immer die Frage, wie deckt der Vatikanstaat die Einnahmen? Es gibt keine Steuereinnahmen, das gibt es nicht, aber es gibt natürlich sehr viele Pfründe, die man hat und die man verwaltet, aber Spenden ist ein großes Thema. Die Einnahmen aus dem Tourismus und so weiter und so fort, so deckt eigentlich der Vatikanstaat ihre Kosten. Natürlich eben der religiöse Oberhaupt ist schon das Wichtigste, was der Papst darstellt. Er ist jetzt gestorben. Wir sagen ja immer so, nach jedem Papst ist ein neuer gekommen, oder? Also zum Beispiel auch in der Politik, wenn ein Gemeindepräsident oder jetzt ein Bundeskanzler zurücktritt, dann kommt ein neuer.
Ja.
Keine Diskussion. Und beim Papst ist das genau gleich. Frage an dich, der Papst, was hat der Papst für dich für eine Bedeutung?
Also aus meinem Glauben so hat die ganze Kirche eigentlich wenig Bedeutung, auch er als Person. Ich respektiere den Papst. Ich denke, der Papst ist für viele eine Leitfigur, ein Vorbild und hat auch viel Gutes getan. Franziskus war ein guter Mensch, würde ich sagen. Und daher, finde ich es schade natürlich, dass er gestorben ist. Aber er war ja auch sehr alt und man hat gemerkt, es wird langsam Zeit. Und sonst kann ich da nicht so viel dazu sagen. Ich trenne da meinen Glauben sehr stark von der Kirche. Ich folge einfach der Bibel. Ich denke, da hat man alles, was man braucht. Und eben wie wir ja auch vorher schon diskutiert hatten, ist der Mensch in der Lage heutzutage, ohne die Kirche zu Gott zu finden, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es nicht so notwendig.
Das ist schon noch interessant, was du sagst. Wir gehen ja davon aus, dass eigentlich die katholische Kirche oder der Papst spricht ja durch Gott, spricht der Papst ja zu den Menschen, oder? Und es ist das für dich richtig, glaubwürdig, ist das für dich oder nicht?
Ja, doch, ich denke schon. Ich denke, die Kirche ist von Gott, ist von den Aposteln gekommen. Und ich denke, der Papst ist sicher vom Heiligen Geist erfüllt und in seinen Reden teilt er das mit, was er fühlt. Und er fühlt das durch den Heiligen Geist. Also ist da schon eine Wahrheit dahinter. Aber wie ich das sehe, wenn man regelmäßig die Bibel liest und sich oft mit Gebet befasst, spricht Gott zu jedem. Da muss ich nicht den Papst zuhören, um zu hören, was Gott zu mir sagt. Das kann ich auch selber hören. Deswegen setze ich da nicht so viel Gewicht drauf.
Ja, wenn ich denke, oder wie sagen wir, die römische katholische Kirche hat ungefähr 1,3 Milliarden Angehörige.
Also 2,3, oder?
Nein, das Christentum, ja, sind 2,3 Milliarden, aber ja, da haben wir die orthodoxe Kirche, ja, ja, und so weiter. Aber die römisch-katholische Kirche, wo wir jetzt darüber reden, hat ungefähr 1,3 Milliarden.
Okay.
Und es ist natürlich schon entscheidend, wenn da der Oberhaupt, was das für einer ist. Also wenn wir jetzt sagen, ich habe dir ja gesagt, am Anfang, das ist eine Monarchie. Das ist, ja, wirklich so. So, wir haben x Monarchie, die berühmteste ist natürlich die von Großbritannien, ja, da der König jetzt funktioniert im Grundsatz genau gleich, oder? Mhm. Da haben wir eine Monarchie auf Basis, ich sage jetzt mal, ein König wie der König Charles, aber wir haben jetzt da eine Monarchie mit einem Papst. Und für mich ist das schon noch entscheidend, welche Person da vorne steht. Wir haben ja, wenn er redet oder wenn er da irgendwo ein Land besucht, hat das Kraft, was er sagt, hat Bedeutung. Also ist es halt schon wichtig, welche Person da vorne steht. Ist
ja,
die Person glaubwürdig oder nicht?
Naja, eben wie gesagt, viele, viele Menschen setzen da sehr viel Gewicht drauf. Auch wie viele Briten ist die Königsfamilie dort sehr wichtig. Ich unterscheide das halt extrem. Für mich ist der Papst auch nur ein Mensch, oder? Und deswegen kann ich da nicht so viel Gewicht auflegen. Ich idealisiere keinen Menschen so sehr, dass ich da so viel Gewicht auflegen würde. Egal, was für ein Amt, was für eine Rolle der hat. Viele idealisieren ja auch Prominente mehr als die Christen, den Papst zum Beispiel. Finde ich auch komplett falsch, oder? Deswegen, ja, 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 so sehe ich das.
Ja, eben, man muss halt schon unterscheiden zwischen die Religion und die Institution, die diese Religion eigentlich, wie soll ich sagen, zu den Menschen bringt, die Art und Weise. Und da müssen wir schon sagen, hat es halt in der Vergangenheit halt schon ein bisschen Fragen da hat es gegeben, zum Beispiel Zölibat. Ja, wieso geht das nicht? Wieso dürfen Frauen nicht Priester werden? Das sind, ja, so Diskussionen, die römische katholische Kirche ja sich sehr schwer tut. Aus welchen Gründen auch immer, oder? Und es ist auch jetzt interessant, wie wird jetzt der Papst gewählt?
Ja.
Das ist noch interessant. Und zwar der Papst selber, wenn er einmal im Amt ist, dann darf er Kardinäle bestimmen. Ein Kardinal ist eigentlich eine Person, die ihm hilft, diese vielen Ämter, diese vielen Aufgaben zu erfüllen. Mhm. Da gibt es Kardinäle, die sind dann in der Verwaltung drin, dann gibt es Kardinäle, die sind dann bei der Bank, es sind Kardinäle, die sind dann mehr in der, ich sage mal, der Bereich Religion und so weiter in vielen Ländern. Und was interessant ist, wenn jetzt ein Papst neu gewählt wird, dann übernimmt er die alten Kardinälen des Vorpapstes.
Ja. Okay, ja.
Und er kann neue Kardinäle bestimmen, kann aber auch Kardinäle abwählen.
Ja.
Hat Papst Franziskus gemacht.
Ja.
Kommt sehr, sehr selten vor. Und ich meine, der Papst Franziskus hat eigentlich viele Reformen eingeleitet. Ja, er hat auch gegenwärtige einige wichtige Positionen durch Frauen besetzt, was ein klares Zeichen ist. Hat auch Ordnung gemacht in der Bank. Ja, da war Thema Geldwäscherei, Unordnung, hat er auch da einiges gemacht. Wo er meiner Meinung nach nicht durchdringen konnte, war eigentlich die ganze Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle. Da ist nicht so viel, obwohl es ist einiges passiert, aber bei weitem nicht das, was wir jetzt Katholiken da erhofft hatten, dass das ein bisschen besser aufgearbeitet wird. Ist ein schwieriger, sehr schwieriger Bereich, mhm, eines Papstes. Wichtig ist, gegenwärtig gibt es, ich habe das aufgeschrieben, 252 Kardinäle.
Ja.
Sind da im Amt, davon einige noch vom Johannes Paul sind da dabei, vom Benedikt, Benedikt dabei, aber der größte Teil hat er bestimmt, weil, und das ist noch interessant, ein Kardinal zum Beispiel, der über 80 Jahre ist, darf nicht ins Konklave und den neuen Papst wählen. Also es dürfen nur unter 80-Jährige. Mhm. Und da muss man eben schauen, dass man genügend Kardinäle hat, damit diese Wahl auch richtig funktioniert. Gegenwärtig dürfen 135 Kardinäle, die kommen jetzt von überall von der Welt her, gehen dann ins Konklave. Konklave heißt, wird geschlossen, Sixtinische Kapelle, gehen die da rein und wählen dann den neuen Papst. Ist noch sehr interessant. Eigentlich kann jeder, ich sage jetzt mal Katholik, der getauft wurde, kann als Papst gewählt werden.
Ja.
Ist sehr, sehr selten vorgekommen, ist aber schon vorgekommen. Und die Wahl kann einen Tag gehen, aber die gängigste Dauer waren, glaube ich, 3 Jahre, bis man einen Papst gewählt hat. So, also das heißt, jeder Kardinal, der jetzt da ins Konklave geht, kann gewählt werden und kann natürlich wählen. Und eigentlich ist wie ein Politikum eigentlich, oder? Weil die kennen sich ja auch nicht alle, sondern die kommen jetzt da rein und müssen zuerst einmal gegenseitig sich kennenlernen, wissen, wer macht was und so weiter. Und dann gibt es Gruppen oder Fraktionen, wenn man das so, und die möchten dann eine Meinung vertreten. Es wird abgestimmt. Vormittag, glaube ich, 2-mal, Nachmittag 1-mal. Und man weiß ja, hat man einen Papst nicht gewählt, kommt schwarzer Rauch aus dem Kamin, wurde ein neuer Papa gewählt, kommt dann weißer Rauch aus dem Kamin. Also eigentlich ein Mehrheitsbeschluss ins Konklave und dann ist dann ein neuer Papst gewählt. Und was erhoffst du dir dann von einem neuen Papst oder vom Neuen? Ist das dir egal oder sagst du?
Ja, also mir ist das ziemlich egal, was da unten passiert. Ich hoffe nur, dass, klar, das ist jetzt wieder ähnlich wie bei der Schweizer Diskussion, die wir vor 2 Folgen hatten. Wenn der Papst ungefähr das Gleiche macht wie der Vorgänger, bin ich damit einverstanden. Aber wenn jetzt ein Papst gewählt werden würde, der dann alles ändern will und Sachen erlaubt, die eigentlich nach Gottes Gesetz nicht gut sind und so weiter, dann würde ich das auch nicht gutheißen. Aber wenn einer jetzt kommt, der in Ordnung ist und das so weiterführt, dann interessiere ich mich da wirklich nicht sehr für.
Ja, ist noch interessant, oder? Die Kardinäle, die ein Papst bestimmen kann. Er bestimmt ja Kardinäle, die so gleich denken wie er. Und darum kann man davon ausgehen, dass eigentlich seine Kardinäle dann seine, wie soll ich sagen, Ideologie oder seine Ideen oder seine Werte dann auch weiterführen oder jemand wählen, der diese Werte weiterführt. Wir hatten ja vielleicht in den letzten Jahren vielleicht in der konservative Päpste und mit ihm wurde sicher ein einfacher Papst, der eigentlich die Nähe der Menschen gesucht hat und die eigentlich die Armen helfen wollte, oder? Und ich denke auch, er hat die Kardinäle so ausgewählt und bestimmt, dass diese dann jemand wählen, mit dem gleichen Gedanken.
Ist dir das wichtig, was da unten jetzt passiert?
Für mich, ich denke, ich habe auch so wie du, wir haben ja nicht so viel, wie soll ich sagen, mit dem Papst zu tun. Also ich bin jetzt nicht der und schaue da auf YouTube oder das, was er sagt oder so. Aber ich denke, da, wo man hinschaut, ist, wenn er zum Beispiel da in einem anderen Land geht und was er sagt oder wie er eben zu Kriegestellung nimmt, wie er zu gewissen Sachen Stellung nimmt. Oder also Abtreibung und so weiter. Er war ja ein großer Gegner der Abtreibung zum Beispiel. Also das nimmt man schon wahr, aber mehr aus der Presse und nicht als eigentlich direkt.
Selber das nachschauen.
Ja, genau. Und ich denke, da wird es jetzt sehr wichtig sein, wer da gewählt ist. Die meisten Päpste waren aus Europa.
Ja.
Ja, dass da Papst Franziskus war aus Argentinien. Mhm. In Argentinien gibt es eigentlich drei Götter, oder? Das ist Maradona, er selber oder Messi Und was noch interessant ist, der Staatsoberhaupt von Argentinien war ein großer, oder der Papst war ein großer Kritiker vom Kapitalismus. Die hatten da sehr viele Meinungsunterschiede. Und als Maradona gestorben ist, hat man, glaube ich, 3 oder 4 Tage Staatstrauer beschlossen. Als jetzt der Papst gestorben ist, hat man gedacht, ja, Maradona hat 3, 4, ich weiß nicht genau, aber sowas, und der hat 7 Tage Staatstrauer. Also man sieht in Argentinien, was das für einen Status der Papst da hatte. Also schon noch eine wichtige Sache. Vielleicht Vatikanstadt, wir sehen ja bei uns in der Nähe, hat es ja auch das Bistum Chur. Wir sind ja auch da, nicht weit weg von einem Bischof. Und das ist noch interessant, wie das da funktioniert. Wir hatten da auch schon verschiedene Sachen in der Schweiz am Laufen. Der Kanton oder Stadt Zürich gehört zum Bistum Chur. Die wollten da auch einmal unabhängig sein oder nicht da angeschlossen sein. Dann hatten wir vor ein paar Jahren einen sehr konservativen Bisschof, auch sehr große Konfrontationen. Aber ich denke, eigentlich Vatikanstadt, ob es das braucht oder nicht, beim Islam ist das anders. Da gibt es eigentlich nicht so einen Oberhaupt wie bei den Christen. Ist auch ein bisschen eine ganz andere Situation. Wobei, und das ist noch schon interessant, bekennende Muslime hat es 1,9 Milliarden. Also eigentlich hat es mehr muslimische Gläubige, oder wenn man das als jetzt die römische katholische Kirche hat. Und das ist schon noch...
Man weiß, klar. Die Zahlen, ja. Was sagen die aus, oder?
Ja. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch sehr viele Austritte aus der Kirche. Und da eben die Gründe sind bekannt. Ich denke, das ist schon, und es werden immer mehr, die austreten aus der Kirche. Und da fragt man sich eben, das hat eben nicht mit der Religion zu tun, oder bei den meisten nicht, sondern eher mit der Institution der römisch-katholischen Kirche.
Ja, genau.
Nee. Und ich möchte vielleicht noch mehr eingehen über deine Sicht von der Religion zu der Institution. Das hat mich jetzt, ja, ist noch wichtig einzugehen, oder? Das heißt, du brauchst die Institution römische katholische Kirche nicht, um, sage ich jetzt mal, den christlichen Glauben
Nein,
zu haben.
Nicht,
das brauchst
nein.
du nicht. Aber kannst du das mal erklären?
Ja, also ich denke, das ist recht einfach zu erklären. Die Bibel gibt es jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, und das ist das Wort Gottes, das ist das Einzige, was eigentlich wirklich zählt. Und wenn man das Buch hat, kann man es lesen, man kann verstehen, welche Werte wichtig sind im Leben. Vor allem eben die Hauptfigur Jesus Christus ist am wichtigsten, das Neue Testament, sein Leben. Und wenn man sein Leben anschaut und ihm zuhört, was er gesagt hat, wie man leben soll, was wichtig ist, und danach lebt, ist man nahe an Gott, glaube ich. Und klar, es steht auch in der Bibel, und die Apostel haben das auch gesagt, die Christen sollen eine Gemeinschaft bilden, aber das ging ja dann auch eher zurück, weil da war der Ursprung eher von diesem Glauben, und sie mussten zusammenhalten, damit er wachsen kann. Und er war sehr verfolgt, ist er meiner Meinung nach heute auch immer noch, auf einer anderen Weise, aber ja, viel subtiler, aber immer noch. Und ja, diese Punkte sind die ich sage, deswegen ist die Kirche nicht so relevant heutzutage. Klar, ich denke, es ist schon wichtig, und es ist auch schön, wenn das richtig gemacht wird. Die Kirchen, die da ein bisschen davon abschweifen, haben dann eher weniger mit dem Glauben zu tun, sondern eben mit der Institution. Aber es gibt sicher noch viele gute Gemeinden, die dann zusammenkommen am Sonntag, einen Gottesdienst machen, und das ist ja dann was Schönes, wenn man sich zusammen mit anderen Zeit nimmt für Gott. Aber um eben, wie gesagt, zu Gott zu finden und mit Gott zu kommunizieren, braucht man wirklich nichts anderes als die Bibel und das Gebet. Das ist alles.
Bist du nicht auch der Meinung, aber es braucht vielleicht jemand, der manchmal darauf hinweist und sagt, hey, seid gut zueinander, respektiert euch, keine Kriege. Zum Beispiel die Seelsorge ist ja, wird bei uns ja auch durch die Gemeindekirche da ausgeht mit dem Priester. Und ich habe ja dasselbe miterlebt, dass die Seelsorge ja sehr, sehr wichtig ist, in welchem Rahmen auch immer. Aber es gibt auch andere Institutionen, die das machen. Aber da sehe ich einfach die Kirche, da ist eine Haupttätigkeit von der Kirche und eben auch die Messen zu zelebrieren. Und ich denke, wenn ich schaue heute, auch bei uns, es gehen sehr, sehr wenige Menschen mehr in die Kirche, die werden immer älter. Also es ist auch da, denke ich, muss die Kirche einmal dann vielleicht sich fragen, wie machen wir das neu? Wie sollen wir das machen, damit die Menschen wieder zuhören, wieder den Inhalt der Bibel folgen?
Ja, also ich denke eben, das ist der Unterschied ein bisschen. Eben unsere Gesellschaft im Moment hat so viele Ablenkungen, so vieles, was spannender ist, was spannender gemacht wird und was interessanter für die Leute ist, als eben dieses alte Buch sozusagen. Und deswegen verlieren viele die Sicht darauf, was wichtig ist, aber eben, das hatte ich dir ja auch gesagt, im Moment ist da schon ein bisschen ein Trend, ein Umschwung, dass viele junge, vor allem Männer, finden eben wieder zurück zum Glauben, auch wie ich, weil sie eben gesehen haben, die Welt, was kann sie bieten, aber es erfüllt das Herz nicht, so wie das Gott kann. Das ist sehr schwierig zu erklären, aber ja, jeder, der zum Beispiel im Ausgang geht oder Hobbys hat, keine Ahnung, es erfüllt einem zu einem gewissen Grad, aber man stillt nie wirklich das Verlangen und vor allem eben, was ja im Zentrum von diesem Glauben ist, ist die Liebe, ist die Fürsorge und Mitgefühl, und das fehlt in unserer Welt halt extrem.
Ja, ich glaube schon auch in dieser Welt, wo so viel Hektik ist, so viel Krieg, so viel Aggressivität, ich glaube, kann natürlich der Glaube und der Inhalt der Bibel sehr, sehr hilfreich sein, oder? Ich denke ja, die Gebote, zum Beispiel eins, was ich immer für mich selber auch brauche, ist eben, behandle deine Mitmenschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und ich denke, wenn man das schon nur das befolgen würde, nicht im Sinne, dass man hingeht und sagt, ja, das steht jetzt da in der Bibel, sondern einfach jeden Tag aufs Neue einfach so in die Welt zu gehen, dann ist das schon viel. Ja. Dann ist das ja, da wäre das ja schon viel, oder?
Ja, eben allgemein solche Werte gehen heutzutage mehr und mehr verloren. Es ist einfach Fakt, wenn man den 10 Geboten oder generell den Worten Jesus folgen würde, egal was man darüber denkt, man führt ein besseres Leben dadurch. Vor allem eben auch gerade das schwierigste Gebot, liebe deine Feinde. Das ist das Schwierigste, das zu können. Und wenn man das kann, und sein Feind ist immer so ein schwieriges Wort, aber man weiß ja, was damit gemeint ist. Leute, mit denen man sich jetzt nicht gut versteht oder Meinungsverschiedenheiten hat, wenn man diese Menschen trotzdem liebt und will, dass denen alles gut geht, dann würde sich viel auf dieser Welt verändern. Das ist das Problem. Leute heutzutage haben viel zu viele Feinde.
Ja, genau, eben da ist ja auch die Frage, ja, was ist, muss man den Feind lieben? Aber ich denke, wenn man dann hinschaut und seine Situation sieht.
Genau, darum geht es
ja. Darum geht es ja. Und dann versteht man ja auch seine Situation, und dann kann man eben, dann ist es vielleicht nicht mehr ein Feind, sondern eben halt jemand, der halt vielleicht nicht der gleichen Meinung ist und nicht auf dem gleichen Weg. Darum sehe ich eben die politische Rhetorik, die heutzutage in der Politik, nehmen wir Amerika, nehmen wir Deutschland, wie schnell reden sie von Feinden und so weiter und so. Das ist ganz, ganz schlecht. Es ist ganz schlecht, weil wo hört es auf und wo, dann ist auch plötzlich der Respekt weg.
Oder? Ja, das ist ja das, was ich meine eben. Diese Politiker haben keinen Respekt für die Gegenseite, versetzen sich nicht in die Lage von denen und eben sehen diese als komplett schlecht, als Feind an. Und wenn diese einfach einmal ein bisschen zurücktreten würden und die Situation als Ganzes anschauen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und nicht auf einer Seite.
Aber bist du da nicht vielleicht auch der Meinung, dass der Papst da in diesen Situationen viel mehr eingreifen müsste oder viel mehr sagen müsste, obwohl er ja keine politische Institution ist, aber ich denke, man würde auf ihn vielleicht auch mehr hören, oder? Da ist er vielleicht zu passiv, oder war Franziskus zu passiv?
Ja, kann man vielleicht schon so sehen, auf jeden Fall. Natürlich ist es immer gut, wenn so eine wichtige Figur vielleicht die Probleme auf der Welt anspricht. Die Frage ist dann nur, wie viele hören auf ihn, die eben die relevanten Personen, weil eben gerade die Politiker und die viel Macht auf dieser Welt haben, wurden eben von dieser Macht ein bisschen verlockt und denken, ich brauche Gott nicht, die Menschen sind genug, ich habe meine Macht. Aber da ist eben das Verständnis ein bisschen verloren gegangen, oder? Diese Menschen müssten Gottesfurcht haben, das ist ja das, was ich an Trump so geschätzt habe oder schätze. Er hat ja gesagt, Gott steht über dem Staat und das sollte auch so sein, weil sonst geht vieles schief.
Gut, aber eben da, wenn wir jetzt eingehen, wenn man das sagt, die Frage ist, wie sagt man's? Ja? Also die Frage ist, wenn er das sagt und was er tut, oder? Die Art und Weise zum Beispiel, wie er politisiert, ist ziemlich aggressiv, ziemlich hart mit den Mitmenschen, ist halt dann auch vielleicht nicht alles, oder? Und da sich auf Gott beruhen und dann so handeln. Also ich sage ja auch immer, es ist nicht so entscheidend, was die Leute sagen, sondern was sie machen. Ich habe ja mit so vielen Menschen zu tun und für mich ist immer, ich versuche zu beurteilen, wie ist dieser Mensch, was er macht und dann zu schauen, was er sagt und nicht, was er sagt und was er macht. Also das ist für mich schon auch wichtig. Aber ich denke, der Papst müsste da vielleicht mehr auftreten und mehr da vielleicht ins Gewissen reden, da sagen, hey, hör zu, wir müssten eigentlich, oder findest du nicht?
Also ich sehe das halt ein bisschen anders, ich sehe das aus dem Glauben. Und wenn man halt wirklich glaubt, dass Gott die Zügel in der Hand hält, egal was die Menschen machen, oder? Egal was jemand probiert, Gott kann die Geschichte immer so lenken. Gott ist der Autor unserer Geschichte. Und dann, das gibt mir so eine Gelassenheit, dass ich denke, es ist egal, ob Papst jetzt mehr redet oder nicht, weil Gott lenkt ihn. Es passiert genau das, was passieren sollte. Und deswegen, keine Ahnung, ich sehe da nicht so den Drang dafür, dass er jetzt da eingreift. Ich glaube, am Ende wird alles aufgehen. Auch gerade eben bei diesen Sachen, was eben bei Trump, was ich da meine, er setzt halt manche Gesetze nicht so an, wie die anderen es wollten, weil er sagt, das ist gegen Gottes Gesetz, das ist wirklich so. Und deswegen, klar, wie er Politik führt und alles ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich merke einfach an dieser Person, er ist keine gottlose Person, wie viele Politiker vor ihm waren. Und das schätze ich an ihm.
Ja, also es ist ja so, wir haben ja auch schon diskutiert und gesagt, eigentlich egal, was passiert, das Gute gewinnt immer.
Das ist so.
In einer Art und Weise gewinnt immer das Gute.
Ja, wenn man die Geschichte der Menschheit einmal anschaut und eben aus diesem Blickwinkel, Gut gegen Böse, hat Gut immer gewonnen. Egal wie aussichtslos die Geschichte war, das Gute hat immer triumphiert am Schluss. Das ist einfach so.
Da haben wir ja auch schon diskutiert, Star Wars, ja. Die dunkle Macht.
Ja.
Was hat das, ist, ich glaube am Anfang, als die den ersten Film gemacht haben, war der Grund, was da entstanden ist. Es ist halt so, auch das Schlechte
ist ja immer
hat...
So. Egal, jeder Hollywood-Film, jeder Superheldenfilm ist immer der Superheld, der nicht gerade so stark ist wie der Feind. Der Feind, der riesig groß ist, der die Technik hat, was auch immer. In Star Wars ist es ja auch immer so, der Feind hatte den Todesstern und sie waren nur eine kleine Rebellenarmee, die dann aber trotzdem triumphiert. Am Schluss gewinnt immer das Gute. Von irgendwo kommen diese Filmideen immer. Es ist so, weil es in der Wahrheit auch so ist.
Genau. Und damit es das Gute geben kann, muss es eben das Böse auch geben.
Ja, immer, wo Licht ist, ist auch Schatten, so ist das immer so.
Das ist so, und wenn man halt das genau, ich bin ja derjenige, der das immer, was passiert im täglichen Leben, ich versuche die Menschen zu verstehen, wie funktioniert das Leben und so eigentlich da, ich sage jetzt mal auch als Gemeindepräsident, irgendwie immer zuzuhören, eben zu schauen, wieso sagt jetzt dieser Mensch das, und versuchen, Lösungen zu finden, die gut sind. Das ist ja, das ist ja.
Ja, und ich denke auch eben gerade eben bei diesem Beispiel, jeder Mensch kann einmal sein eigenes Leben betrachten, und jeder von uns war schon mal in Situationen, wo er dachte, oh, wie komme ich da jetzt raus? Das ist jetzt völlig falsch gegangen und. Aber wenn Zeit vergeht und man das Leben rückblickend betrachtet, ist es immer gut geworden, oder nicht? Würdest du das nicht auch bei deinem Leben so betrachten?
Ja, natürlich. Die Frage ist, oder welche Aspekte hat man? Was möchte man im Leben? Oder viele, das haben wir auch schon diskutiert, junge Leute, die waren ja aus der Schule, aus der Lehre und schon mit dem Lamborghini und mit dem Ferrari umfahren. Und dann die Frage, es braucht halt auch ein bisschen Lebenserfahrung zu wissen, was kann das Leben bringen und was man möchte.
Ja, was auch wichtig ist, es kommt ja nicht immer darauf an, was man selber will, sondern eben, wie es in der Bibel steht, Gott hat einen Plan, und Gottes Plan ist besser als unser eigener Plan, erstens das, und zweitens, es kommt immer anders, als man denkt. Das ist ja auch so etwas im Leben. Egal, was für Pläne man macht, irgendwie kommt es immer ein bisschen anders. Aber es kommt gut.
Genau, aber man muss es halt irgendwann mal erkennen.
Genau, wenn man diese Ansicht hat, und eben das bedeutet eben Glauben, man glaubt, dass es so kommt, dann kann man auch in schwierigen Situationen wissen, dass es irgendwie trotzdem gut wird.
Genau. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, wenn man eigentlich das Manual der Bibel, wie ein Manual,
das befolgt. Ja, das ist ja das. Dann Gott hat uns ein Handbuch gegeben, wie man leben sollte, und viele Leute glauben nicht daran und haben das vergessen. Aber wenn man das Buch einfach wirklich als das betrachtet und es auch anwendet, darum geht es ja. Man kann es auf einer Seite lesen, man muss es aber verstehen und dann auch anwenden. Und wenn man das macht...
Genau. Und ich glaube, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer, es braucht eigentlich nicht, sage ich jetzt mal, die Bibel, sondern es gäbe eigentlich, sage ich jetzt mal, die Gebote. Man kann das auch als Manual sagen. Aber wenn man im Leben so durchs Leben geht, wird es einfacher. Es wird einfacher. Ja. Es wird nicht nur einfacher, wie man lebt, sondern einfacher auch gewisse Sachen zu akzeptieren.
Wie man das Leben betrachtet.
Genau. Oder? Und darum wäre das vielleicht schon, wir müssten das einmal aufstellen.
Ja, das wäre dann eine weitere Folge, die man daraus machen kann. Also eben, Religion ist so ein tiefes Thema. Wir sind jetzt auch schon lange dabei. Wir können da gerne nochmal weiter ausholen. Eben ja. Vor allem, ja, das Persönliche ist da relevant, aber eben, was auch wichtig ist, vieles passiert im Leben nicht so, wie man will, aber man muss sich immer dann fragen, manchmal beschützt Gott auch einem vor dem, was hätte kommen können, von dem, was man eigentlich wollte. Viele, die reich sein wollen oder berühmt sein wollen, das hätte sie dann vielleicht eher zerstört als aufgebaut, und deswegen ist das nicht passiert. Man muss immer fragen, warum ist das so passiert, was für eine Lektion soll ich daraus lernen, und vor was beschützt er mich auch irgendwo? Das ist auch immer relevant.
Genau. Also wie gesagt, wir könnten da wiederum eine Stunde reden. Ja, ja. Vielleicht wichtig für uns war Aktualität, Wahl eines neuen Papstes.
Es ist sehr interessant, was da passiert. Religion und Glauben, also Kirche und Glauben, sind zwei unterschiedliche Themen, die irgendwo verknüpft sind, aber so weit auseinandergehen. Und was für mich vielleicht noch wichtig wäre an die Zuschauer, gerade eben für die jüngere Generation, ich verstehe, dass ein Buch zu lesen ist für uns extrem schwer, weil wir durch Social Media und Shortform-Content so, ja, wie sagt man, es ist so schwierig, ein langweiliges Buch zu lesen, Blätter zu wälzen, es ist schwierig, aber da Cheatcode an die Leute, die sich trotzdem mal mit dem Glauben auseinandersetzen wollen, schaut die Serie The Chosen, ist wirklich eine Top-Serie, geht eben um das Leben von Jesus, und einfach, weil das hat auch mir oft die Augen geöffnet, weil man liest halt das ist so ein altes Buch, es ist schon so lange, vor so langer Zeit passiert, und irgendwann irgendwie fehlt dann da die Connection zu der jetzigen Zeit, aber wenn man diese Serie schaut, merkt man, dass das eigentlich wirklich passiert ist, die Leute haben das aufgeschrieben, was passiert ist, und ja, es ist real, es fühlt sich so realer an, und um da mal ein bisschen reinzukommen, einfach die Serie schauen, ihr schaut ja so viel Netflix und Serien, die so wenig mit dem realen Leben zu tun haben, da einfach einmal ein paar Folgen schauen, das ist wirklich eine super Serie.
Genau, wie gesagt, Vatikan wählt jetzt einen neuen Papst, du weißt, ich bin eigentlich nicht so gläubig wie du.
Ja.
Da sind wir da im Unterschied. Trotzdem, ich bin katholisch erzogen worden, aufgewachsen. Ich sehe die Werte. Ich sehe, wie man durchs Leben gehen sollte.
Ja.
Wo kann man da ein Manual holen, Hilfe holen? Ist die Bibel sensationell? Für mich ist eben jetzt die Hoffnung, dass jetzt da die Kardinäle einen weiteren guten Menschen wählen, der, ich hoffe, gewisse Pendenzen erledigt im Vatikan, römisch-katholische Kirche, und dass diese Person mehr nach außen auftritt, mehr die Probleme bei Namen nennt und da auch manchmal einen Besuch abstattet in Länder, wo man nicht mehr sehr höflich mit den Leuten umgeht. Das ist mein Wunsch oder auch meine Hoffnung. Und ich denke, wir können heute abschließen mit dem Podcast. Oder hast du, das war mein Wunsch,
ja, also
für die neue Wahl des Papstes?
Ich denke auch, also für mich als Gläubige natürlich hoffe ich, dass meine Religion wieder wächst und stärker wird, weil im Moment ist es schon sehr schwach, vor allem ja auch wie es in den Medien dargestellt wird, es wird oft ins Lächerliche gezogen, was mich dann sehr verletzt natürlich, und ich hoffe, dass da einfach vielleicht ein Papst kommt, der mal sagt, wie es ist und sich nicht alles gefallen lässt und den Glauben wieder zurückbringt, wo es eigentlich sein sollte.
Ja, es ist wie bei der Politik, hinter dem Papst stehen noch viele, viele Menschen.
Eben, das ist dann.
Und eben, ja. Da ist dann die Frage, wie weit kann da ein Papst dann eigenmächtig dann handeln? Ich denke, er hat viel Macht, er hat viele Möglichkeiten, aber auch nicht unbegrenzt.
Ja. Gut. Ja, war sicher eine interessante Folge, war jetzt ein bisschen eine längere Folge, aber ist auch manchmal gut, weil das Thema ist sehr tief. Und eben, wenn euch das Thema Religion mal interessiert, das wäre eben zum Beispiel auch ein gutes Thema, wo wir ein bisschen unterschiedlicher sind, nicht unbedingt verschiedene Meinungen, aber vielleicht ja von der Tiefe ein bisschen weniger, du hast weniger tiefe Meinung zum Glauben wie ich, das wäre vielleicht auch sehr interessant, also da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, ja, liked die Folge, bewertet sie auf Spotify und folgt uns, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder.
Ja, ich möchte noch abschließend mich bedanken dafür, für die vielen Reaktionen, die wir bekommen haben. Sehr viele Mails und so weiter und so fort. Und da hat es sehr spannende Themen, die wir dann auch einmal eingehen werden. Wir haben sehr viel Material.
Ja, ja, also oder der Themen, Podcast wird auf jeden Fall noch lange laufen,
genau.
Bis wir dann mal alles abgeschlossen haben. Und es kommen ja immer wieder neue Themen dazu. Es freut uns zu sehen, dass der Podcast langsam wächst. Das ist ja die Idee dahinter, dass wir ja Diskussionen anregen, dann auch nach den Folgen nehmen. Und ja.
Wie gesagt, wir haben ja die deutschen Wahlen verfolgt. Ich bitte Sie jetzt auch, verfolgt jetzt da die Wahl des Papstes. Ist interessant, ob man jetzt da Katholik ist, Jude oder Islamist ist, egal, schaut das mal an, wie das funktioniert, was da rauskommt, macht eure Gedanken, aber vielleicht wichtig, seid lieb zueinander.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Gut.
Danke vielmals. Bis ein anderes Mal. Tschüss.
Ciao.